Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Folge 36 von der zweiten Luft. Und in dieser Woche freue ich mich sehr über den Besuch von Jonas Deichmann. Wer Jonas tatsächlich noch nicht kennen sollte, Jonas ist ein Abenteurer. Jonas ist aber auch ein Extremsportler und natürlich durch seine Abenteuer wurde Jonas auch zum Bestsellerautor. Bekannt wurde Jonas zum Beispiel für seinen Triathlon einmal rund um die Welt, also Laufen, Schwimmen, Radfahren, und dabei hat er einmal den Globus umrundet. Er hat aber auch es fertiggebracht, einmal mit dem Rad von der Ostküste an die Westküste der USA zu fahren und dann im Anschluss direkt das Ganze zurück zu joggen. Richtig gehört. Dieses Jahr ist er vor allem durch die Medien gegangen mit seinen 120 langen Distanzen in Rot, im wunderschönen Rot in Bayern, dem Triathlon-Mekka. Dort hat er in 120 Tagen 120 Triathlon-Langdistanzen absolviert. Das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, um zu verstehen, was der gute Jonas da so abreißt. Und ihr werdet gleich am Anfang des Podcasts merken, dass ich so ein, schon Fan von Jonas bin. Gerade seit seinem Triathlon rund um die Welt verfolge ich sehr eng, was Jonas da so tut, und habe einfach nur den höchsten Respekt für seine Leistung, die er dort einfach abrufen. Seine Motivation ist einfach unglaublich, und genau deswegen da am Anfang verzeiht mir meinen persönlichen Fan-Moment, den ich da kurz genießen konnte, aber jetzt will ich euch nicht weiter mit dem Vorgeplänkel langweilen. Wir starten direkt in Folge 36 und Jonas Deichmann. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge von der zweiten Luft, und ich freue mich über richtig hohen Besuch, der diese Woche hier vorbeischaut. Der Abenteurer, Extremsportler Jonas Deichmann ist da. Herzlich willkommen, lieber Jonas.
Hallo Felix, freut mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Wirklich ein, wenn es jetzt ein bisschen ins Fansein abdriftet gleich am Anfang, aber ein absoluter Fan-Moment für mich, dass du hier den Weg in die zweite Luft gefunden hast. Lieber Jonas, für viele Menschen, da bist du ja ein Vorbild. Zuletzt habe ich das an anderer Stelle gehört von Simon Geschke. Der hat dich als Vorbild explizit genannt, der jetzt mittlerweile Ex-Radprofi. Jetzt habe ich mich aber andersrum gefragt, hast du selber auch Vorbilder, Menschen oder Personen, zu denen du so aufguckst oder wo du hinguckst, was die so machen, die dich vielleicht inspirieren?
Also ich hatte in meiner Kindheit eine Inspiration, nicht ein Vorbild, weil ein Vorbild ist immer so ein bisschen für mich das jemand, dem ich nacheifere. Und das war nicht der Fall, aber ich habe immer, inspiriert hat mich immer mein Opa. Denn mein Opa war Schlangenfänger in Westafrika und hat da im Busch in Guinea gelebt. Und das wollte ich selber nicht werden, aber für mich hat es immer so gezeigt, er ist nicht den einfachen Weg gegangen, sondern hat sich einen sehr, sehr schwierigen, aber eben seinen Weg ausgewählt, für was er mit Leidenschaft gebrannt hat. Und das fand ich immer toll. Und das habe ich in meiner Kindheit auch einfach dazu motiviert, Abenteuer zu machen, und hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, dass ich ein Abenteurer geworden bin. Jetzt aktuell muss ich sagen, habe ich jetzt nicht eine Person, wo ich sage, das ist jetzt mein Vorbild, sondern ich unterhalte mich immer sehr, sehr gerne und finde auch Inspiration von Leuten, die was anders machen. Also die den Mut haben, ganz egal, ob es jetzt im Sport ist oder im Abenteuer oder in der Geschäftswelt oder im Leben, Leute, die ihren eigenen Weg gehen und das Unkonventionelle wagen. Und das ist spannend, weil ich auch mal sage, das Leben beginnt jenseits der Komfortzone.
Ja, absolut. Hast du denn vielleicht ein Beispiel? Also beispielsweise in der Geschäftswelt, einen Menschen, zu dem du nicht aufguckst, aber zu dem du guckst?
Da habe ich einige. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel, weil ich den gerade letzte Woche getroffen habe. Den Christoph. Der Christoph ist Friseur, und Friseur ist jetzt endlich ein Beruf, wo Hunderttausende machen, und alle machen mehr oder weniger dasselbe. Und der Christoph ist eigentlich gar kein Friseur mehr, denn er hat in Kempten mittlerweile seinen Friseurladen so als Experience umgebaut, wo wirklich das Haareschneiden eine Experience ist. Und dann gibt es eine schöne Kaffeebar und so weiter. Also richtig unterscheidet sich ja fort. Und dann investiert er jetzt noch in KI, in Apps, die er entwickelt, und hält Vorträge und Schulungen für andere Friseure und ist noch nebenbei auch noch Influencer. Und er ist mittlerweile, letztendlich ist er Unternehmer. Und das aber in einer Branche, wo jeder eigentlich genau dasselbe macht. Und hat er gefunden, wie man es anders machen kann. Und das finde ich unglaublich spannend. Und das gibt es letztendlich in ganz vielen Branchen und im Sportbereich natürlich genauso. Das fand ich super interessant, auch wenn ich mit Friseur relativ wenig zu tun habe, außer mir die Haare schneiden zu lassen.
Ja, sehr gut. Ja, sehr spannende Einblick. Lieber Jonas, bei deinen Abenteuern, egal ob jetzt der Triathlon um die Welt, die 120 Langdistanzen in Rot oder die doppelte Nordamerika-Durchquerung, hast du da, also ich bin mir sicher, da deine Antwort zu kennen, gerade nach den Büchern, die ich von dir gelesen habe, aber was hast du da so für mentale Strategien entwickelt, da tatsächlich das Ganze zu durchstehen? Ich denke da so an deine Beschreibung von deinem vorletzten Abenteuer, der Nordamerika-Durchquerung, gerade so die Tausenden von Kilometern, die man da so im Landesinneren abspulen muss. Was gibt's da so für mentale Strategien, die du vielleicht so für dich gefunden hast, das durchzuhalten?
Also der Lauf durch die Prärie im mittleren Westen der USA war definitiv mental gesehen eine der schwierigsten Herausforderungen, weil es geht einfach mal 2000 Kilometer schnurgeradeaus durch ein einziges Feld gefühlt. Und mental besonders schwierig. Es gibt ganz verschiedene Strategien, damit umzugehen. Ich sag mal, die Grundvoraussetzung ist Leidenschaft. Also ohne Leidenschaft kann man so richtig schwierige Projekte über einen langen Zeitraum, das ist die Voraussetzung. Und wenn man die Leidenschaft dafür nicht hat, dann muss ich sagen, ist das Leben auch zu kurz. Dann sollte man sich eine Aufgabe suchen, für die man mit Leidenschaft brennt. Und nur dann bringt man auch die Extrastunden, die nötig sind. Und dann bin ich bedingungsloser Optimist. Das heißt, ich glaube einfach daran, es wird besser, auch wenn ich einen Tiefpunkt habe. Und ich verwende auch eine Sprache und Denkweise, die es ausdrückt. Das heißt, man kann aktiv darauf achten, dass man nicht den Konjunktiv verwendet. Also wenn ich ein Projekt habe, dann sage ich, ja, ich kann das und ich schaffe das. Und nicht, ich hoffe, das klappt alles und vielleicht sind die Bedingungen ja gut. Und nein, ich glaube daran. Und auf jeden Tiefpunkt kommt auch ein Hochpunkt. Und es hat im Unterbewusstsein eine unglaubliche Wirkung. Und ein weiterer Punkt, der jetzt gerade, ich nehme das Beispiel wieder im Mittleren Westen, die Prärie. Wenn einfach einen ganzen Tag, man läuft geradeaus und es passiert überhaupt nichts, und sich dann vorzustellen, naja, das wird jetzt die nächsten 1000 Kilometer auch nicht anders. Das ist ziemlich demotivierend. Und so ist es in meinem Kopf aber nicht. Sondern ich habe meine große Vision, die ist positiv. Aber im Tagesgeschäft, da konzentriere ich mich auf jetzt und auf die Aufgabe, die jetzt vor mir steht. Und die Aufgabe, die ich dann habe, ist jetzt der Weg in die nächste kleine Ortschaft, zum nächsten Restaurant, zur nächsten Tankstelle. Und da gibt es, naja, in den USA jetzt nicht immer das beste Essen, aber wenn man so viel Sport macht, dann ist auch der Burger oder das Stückchen Pizza ganz lecker. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und von da geht es dann auf zur nächsten kleinen Ortschaft. Und so komme ich in vielen kleinen Etappen mit den ganz vielen kleinen Highlights und Meilensteine, was bei mir immer Essen ist, komme ich meinem großen Ziel entgegen. Und das ist so dieses Geheimnis, die große Vision zu haben, aber im Tagesgeschäft herunterbrechen in kleine Etappen.
Was war da dein kulinarisches Highlight in den USA, wenn das Essen für dich das Highlight ist?
Also wenn man so viel Sport macht und 8000 Kalorien am Tag verbrennt, dann ist Essen immer nicht das einzige Highlight, aber so das, was man jeden Tag bekommt. Und beste Essen, also man kann in den USA in den großen Städten auch gut essen, in New York natürlich oder Los Angeles gibt es ausgezeichnetes Essen, aber in Kleinstadt Amerika ist es sehr, sehr schwierig zu bekommen. Ich habe öfters gut mexikanisch gegessen, weil es einfach doch auch viele Gastmexikaner gibt und die meisten mexikanischen Restaurants haben leider keine richtige mexikanische Küche mehr, sondern haben es so ein bisschen in Fast Food, Mexican Food umgewandelt, aber es gibt auch noch authentische Restaurants.
Und wenn du jetzt so an die extremen Situation, an die Tiefen zurückdenkst. Ich stell mir es zumindest so vor, man führt ja dann auch den ein oder anderen inneren Dialog, nennen wir es mal so, mit sich. Kannst du dich da vielleicht noch an so die Momente erinnern, was so die Dialoge waren, die du da so mit dir selbst geführt hast?
Also die Dialoge sind letztendlich, es geht in die Richtung, morgen wird's besser. Und das wird's auch meistens. Und dann versuche ich mich natürlich auch abzulenken. Also ich höre auch beim Laufen, wenn es ganz monoton ist, oft Musik oder Podcasts, Audiobooks. Es hat eine unglaublich starke Wirkung auch. Und ich habe auch ein paar Lieder, die mich besonders motivieren. Und das ist, wenn ich da durch die Prärie renne und dann kommt mein Lieblingslied aus dem Forrest Gump Soundtrack. Das ist schon geil. Und schon hat man wieder gute Laune.
Ja. Cool.
Und Ich möchte noch eins hinzufügen zum Thema, wie man letztendlich, es ist keine Strategie. Strategien ist ja, das ist ja was, was man in der, also ist nicht, was man in dieser Situation anwenden kann, sondern es ist eher, wie man fürs Leben generell mentale Stärke entwickelt. Und das geht, indem man es sich nicht einfach macht im Leben. Also indem man auf Herausforderungen zuläuft, weil auf dem Sofa, da hat noch niemand mentale Stärke entwickelt und Durchhaltevermögen, sondern das kommt davon, wenn man auf Herausforderungen zugeht und die können aller Art sein. Es ist übertragbar. Was hat Extremsport mit Privatleben oder Business zu tun? Na, extrem viel, weil man hat Herausforderungen, man hat Rückschläge und man überwindet sie und wächst daran. Und das ist auf alles im Leben übertragbar. Also auf Herausforderungen zurennen und sich Schwierigkeiten suchen, das ist die allerbeste Strategie.
Super. Auf deinen Trips und jetzt besonders wahrscheinlich bei den, ich sag mal, bei dem vorletzten, also Nordamerika und auch beim Triathlon um die Welt, da triffst du ja dann doch immer wieder diverse Menschen oder begegnest vielen Menschen. In Mexiko ist ja besonders eine Hündin in Erinnerung geblieben. Aber wenn du jetzt, ja, die Menschen, die du neben jetzt einmal, die Hündin mal ausgenommen, aber wenn die Menschen, die du triffst, da gibt's ja vielleicht auch die ein oder anderen Personen, die dir doch sehr ans Herz gewachsen sind und mit denen man vielleicht gerne in Kontakt bleiben möchte. Wie kann das denn gelingen?
Klar, ich habe, wenn man eine Weltreise macht und ich habe auch oft wirklich Leute dabei, die mir auch ans Herz wachsen, die lange dabei sind, die viele Langdistanzen oder Läufe mitmachen, die was Besonderes sind in dem Abenteuer. Und mit einigen davon habe ich auch guten Kontakt und man trifft sich dann natürlich jetzt nicht jede Woche. Manchmal dauert es auch 2 Jahre, bis man sich wieder sieht, aber dann ist es meistens Quality Time. Und dann sieht man sich für ein paar Tage oder eine Woche, macht ein tolles Abenteuer zusammen und dann sieht man sich irgendwann wieder. Und bei den Leuten, die wirklich wichtig sind, da ist es auch okay, wenn man sich mal eine Weile nicht sieht. Es bleibt. Und viele andere Leute, die man trifft, mit denen hat man einen wunderschönen Abend oder ein paar schöne Tage und wird sich wahrscheinlich nie wiedersehen. Aber so ist es im Leben, wenn man auf Reisen geht und Distanzen weit sind.
Gibt es da vielleicht auch Geschichten, die du teilen möchtest und kannst, die von Begegnungen, die dir besonders nahe gegangen sind?
Ja, gerade in Mexiko natürlich die Gastfreundschaft von den Leuten. Also es war unglaublich, wie Leute ja mich eingeladen haben, dabei waren und wo dann auch richtige Freundschaften entstanden sind. Also der Leo zum Beispiel, das war ganz, ganz lustig. Ich bin ja von Tijuana an der Grenzmauer der USA gestartet, nach Cancun, 5000 Kilometer zu Fuß. Und da hat mich niemand gekannt in Mexiko. Also das war ich praktisch unbekannt. Und der Leo war der Einzige, der da an der Grenzmauer stand. Und er kannte mich nicht, aber hat es halt irgendwie auf Instagram gesehen und wollte mal so 15 Kilometer mitlaufen, sich das mal anschauen. Hat ihm sehr gut gefallen, ist ein bisschen weiter geworden. Und am nächsten Tag war er wieder da und dann wieder und dann hat er Urlaub genommen, ist dazugekommen und war ja auch in Mexiko-Stadt und dann in Cancun am Ende und ist irgendwie insgesamt, ich weiß nicht, glaube 30 von den 120 Tagen dabei gewesen. Und später dann bei meinem nächsten Projekt durch die USA ist er auch nach New York und nach Los Angeles gekommen. Und da ist mittlerweile eine richtige Freundschaft draus geworden.
Ist ja, glaube ich, auch auf deinem Instagram-Profil immer wieder aufgetaucht, gerade so, als du wieder in New York angekommen warst. Da meine ich mich, ihn ein paar Mal gesehen zu haben. Cool, sehr schön. Wenn du jetzt an deine Abenteuer denkst, gibt es eigentlich auch bei den Planungen, ich sag jetzt mal, Herausforderungen, ja, man kann sie alle meistern, aber gibt es da auch irgendwelche bestimmte Bereiche, die du vielleicht komplett oder bewusst meidest?
Wie meinst du jetzt die ich bewusst meide für manche Projekte?
Ja, gibt es, wenn du jetzt beispielsweise sagst, Mensch, irgendwie, ich plane jetzt, beispielsweise kann es eine bestimmte Region sein, wo du sagst, Mensch, da möchte ich nicht hin, meidest du bestimmte Bereiche der Welt, wo du einfach sagst, nee, da setze ich keinen Fuß hin, und gibt es da was oder gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, nee, klimatisch ist das irgendwie, weiß ich nicht. Also ist eigentlich wahrscheinlich eher nicht bei den Extremen, die du schon durchlebt hast. Also
bei meiner Projektauswahl, ich mache bei allen Dingen eine Risikoeinschätzung. Und an Regionen muss ich sagen, ich würde jetzt nicht in ein Bürgerkriegsland reisen. Also es sei denn, es ist manchmal regional, da sind dann andere Teile von dem Land okay, aber ich würde jetzt aktuell, gibt es aber ganz wenig Länder, wo ich nicht hin würde. Ich würde aktuell auch nicht nach Russland reisen. Das ist einfach reputationsmäßig wäre das nicht gut. Und ich möchte damit auch einfach aktuell nichts zu tun haben. Ich bin oft genug in Russland gewesen, noch bevor der Krieg war. Ansonsten mache ich eine Risikoanalyse für meine Projekte. Und da sowas bei Bergsteigen prinzipiell ja, aber da werde ich jetzt keine Rekorde aufstellen, weil es mir einfach zu gefährlich ist. Und so überlege ich bei Sportarten und Expeditionen immer, ist es machbar? Wie sind die Gefahren? Und natürlich vor allem habe ich Lust drauf.
Gibt es einen Twist, der sich nachher gut erzählen lässt? Habe ich gelernt.
Genau, das natürlich auch. Und da ist immer die Frage, ist es einzigartig? Also ich mache grundsätzlich keine Projekte, die schon 20 Mal gemacht wurden, sondern ich möchte immer Projekte machen, die neu sind, die einzigartig sind, die maximal 1-2 Leute vor mir gemacht haben.
Verstanden. Ja, bei deinen Abenteuern, da hast du ja klare Ziele. Also in Rot waren es die 120 Langdistanzen in 120 Tagen. Beim Triathlon rund um die Welt war es natürlich dementsprechend auch die vorab von dir geplante Strecke. Wie fühlst du dich aber, wenn du denn so im Ziel angekommen bist? Denn gerade auch so vielleicht bei deiner letzten Challenge, also der mit den 120 Langdistanzen in Rot, was geht dir da so durch den Kopf? Ist man dann oder bist du dann leer und denkst dir, Mann, wie kann es jetzt weitergehen? Oder im Gegenteil, du hast schon die nächsten Ideen im Kopf und wartest drauf, wie es weitergeht.
Für mich ist der Zieleinlauf nicht wie bei einem klassischen Profisportler, der ein Tor schießt und ein Rennen gewinnt, weil ich habe nicht diesen einen Moment, wo ich weiß, ich habe gewonnen, ich habe es geschafft, weil ich weiß ja schon lange vorher, dass ich es schaffen werde. Also ich nehme jetzt mal Rot, wenn ich 115 Tage geschafft habe, dann da muss schon ganz, ganz großes Pech dazwischen kommen, damit ich keine 120 schaffen sollte. Also das dann muss dann irgendwie ein Unfall oder sowas dazwischen kommen, sonst schaffe ich das. Und für mich ist es dann so wie eine Bestätigung für die harte Arbeit. Und natürlich freue ich mich, weil das ist ja auch immer das große Ziel, anzukommen. Und dann schaue ich aber auch sehr, sehr schnell nach vorne. Und damit meine ich brauche ja eine neue Aufgabe. Also so ein Projekt ist mein Leben für Monate. Und damit meine ich 7 Tage die Woche von so einem Aufgang bis in die Nacht. Da ist Zeit für nichts anderes. Und es ist geschafft und was mache ich denn jetzt? Also ich brauche ja einen Grund, warum stehe ich jeden Morgen auf, um die beste Version von mir zu sein. Und für mich ist es dann das Gefühl, bin froh, dass ich jetzt am nächsten Tag und die nächsten Wochen keine Langdistanz machen muss. Aber ich weiß ganz genau, dass der Moment, der Tag kommt, wo es wieder kitzelt, wo ich wieder bereit bin. Und dann fange ich wieder an mit dem Training und dann geht's wieder los. Daher, ich habe auch immer ein neues Projekt im Kopf, bevor ich mein aktuelles beende. Und da geht ja, man muss mich nicht gleich drauf vorbereiten, aber ich weiß, ich habe was, auf was ich mich freuen kann.
Wie ist es denn nach so einer, aber trotzdem, wenn du ein Abenteuer beendet hast, wie sieht's da mit der Belastungssteuerung aus? Denn ich weiß ja, nach Nordamerika, nach dem Lauf durch Nordamerika, bist du ja nochmal eben stramm den New York Marathon gelaufen, so als Ziel, was ich super cool finde. Aber wie muss man da so, wie achtest du da drauf, dass du, ich sag mal, dass die Belastung so richtig vielleicht ausgesteuert wird? Ganz zur Ruhe kommst du ja wahrscheinlich nie.
Ja, ich muss auch abtrainieren bei solchen Projekten. Bei meinem letzten Projekt waren das jetzt fast 100 Stunden Sport pro Woche für 4 Monate. Also jeden Tag 14 Stunden im Schnitt. Und eine Vollbremsung zu machen, das wäre äußerst ungesund, im schlimmsten Fall sogar gefährlich. Das heißt, ich möchte meinem Körper auch eine sanfte Landung geben und trainiere dann ab. Das heißt, ich habe jetzt auch die letzten Wochen ja schon so 30 bis 40 Stunden trainiert und zwar nach Lust und Laune, also es ist kein Trainingsplan dabei, sondern es ist einfach, ich schaue, was habe ich heute Lust, schwimmen, ran, laufen, ein bisschen Yoga und Stabi-Training. Aber ich bringe schon meine Stunden an Sport. Und das ist auch wichtig. Und irgendwann geht es dann einfach über direkt ins Training fürs neue Projekt. Also so wirklich mal einen Monat, wo ich praktisch keinen Sport mache, das gibt's nicht.
Das wollte ich gerade fragen. Also wie weit kann das runtergehen? Also ist dann 30 Stunden pro Woche schon das Tal oder geht es da noch weiter runter? Also außer du bist vielleicht sehr krank, aber.
Ja, also im Winter, wenn ich dann abtrainiert habe, vielleicht sind es mal 25 die Woche, aber ist dann schon, da fehlt mir schon was. Also 30 Stunden trainieren möchte ich schon in der Woche. Und das ist auch so, wenn ich mache auch keine Ruhetage, keine kompletten, vielleicht mal einen im Monat, sondern ein Ruhetag für mich bedeutet, ja, halt ein Stündchen schwimmen gehen oder so, oder ein kleines Läufchen machen. Und wenn ich jetzt wirklich mal aus irgendeinem Grund nicht zu Sport komme, ein Tag geht noch, bei 2 Tagen, da fühle ich auch einfach keine Energie und fühle, jetzt fehlt mir einfach was.
Gut nachvollziehbar, wenn man die Intensität sonst so hat. Gibt es denn, jetzt wirst du ja wahrscheinlich, also Mutmaßung meinerseits, an Planungen für nächste Abenteuer stehen. Du hast ja schon an anderer Stelle verraten, es gibt in den nächsten 12 Monaten vor allen Dingen kleine Mikroabenteuer. Auch da sehr gespannt, musst du vielleicht auch gleich nochmal mehr erzählen, wenn du das kannst. Aber wenn du jetzt so in der Planung bist, gibt es da so Bereiche, die dich vielleicht besonders herausfordern, so wo du sagst, Mensch, irgendwie da hast du weniger Lust drauf, und gibt es da vielleicht auch Sachen, wo du sagst, Mensch, da, keine Ahnung, irgendwie Komoot einmal durchzuspielen, ist dann vielleicht dann, wenn es jetzt an Distanzen geht, irgendwie dann doch eher, gehört dann zu den schöneren Aufgaben. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Also für mich war mein letztes Projekt, die 120 am Langdistanz hintereinander, ein einmaliger Ausflug in den Hochleistungssport. Ich wollte einmal wissen, was wirklich geht. Und da war einfach die Triathlon-Langdistanz für mich so die Königsdisziplin des Ausdauersports. Prinzipiell möchte ich bei meinen Projekten aber auch immer Abenteuer dabei haben. Also es soll in die Natur, es soll in die Wildnis gehen, in fremde Länder und dann da ambitionierten Ausdauersport. Und da bin ich nicht auf eine Disziplin fokussiert, sondern ich mache sehr viel, also Triathlon oder vor allen Dingen auch ja, Laufen und Radeln und mittlerweile auch Schwimmen sind einfach meine Hauptdisziplinen, aber ich bin prinzipiell offen für so ziemlich alles, wenn's draußen in der Natur ist und Spaß macht. Und ich finde auch die Mischung ganz, ganz toll mit Community-Events und dann doch wieder alleine in die Wildnis. Mir macht beides Spaß. Ich habe ja jetzt in Rot beim letzten Projekt auch jeden Tag Begleitung gehabt. Am letzten Tag waren es ein paar Tausend und viele Tage, wo ein paar hundert Leute dabei waren. Das war wunderschön. Aber danach freue ich mich auch mal wieder, wenn ich dann alleine mit meinem Zelt irgendwie auf den Berg kann. Und da die einfach so die Mischung macht es am Ende.
Wie war denn für dich das Gefühl, jetzt hast du ja da zwei Extreme, sag ich jetzt mal. Du hattest ja beim Triathlon rund um die Welt, da ist ja dein Freund und Kameramann immer mal wieder dazugestoßen, aber du warst ja da wirklich auch über Tage und Stunden oder viele Stunden komplett alleine in Nordamerika, zumindest deinem Buch nach, würde ich sagen, da war ja dein Vater auch das ein oder andere Mal mit dabei, dann Markus, dein Filmmann, auch immer mal wieder. Und ich glaube, ein weiterer Weggefährte von einem Freund deines Vaters, der war ja auch, glaube ich, noch mit vor Ort. Also vielleicht ein paar mehr Leute. Und in Rot war es dann natürlich, da hast du deinen eigenen Betreuerstab, ja richtig, kann man sagen. Was ist so für dich, also die Form, die du so am liebsten magst? Also ist es wirklich so komplette, also die Mischung? Ist es tatsächlich die Mischung da? Oder darf es auch gerne das Rundum-Sorglos-Paket sein, sage ich jetzt mal.
Bei dem letzten Projekt war es das Rundum-Sorglos-Paket, einfach weil das geht nicht anders. Da ging es ja wirklich darum, was ist machbar. Und dazu muss ich auch sagen, mein Betreuerstab, wenn man es so nennt, das war meine Familie und enge Freunde, also wirklich Leute, die mir sehr am Herzen liegen. Und das war richtig klasse. Aber ich bin prinzipiell Abenteurer und bin dann auch auch alleine unterwegs in der Wildnis, in der Wüste, in den Bergen und oder mit ein, zwei anderen Leuten. Und das möchte ich auch weiterhin so machen.
Gibt es eigentlich von außen oder verspürst du von außen Druck von Partnern? Mittlerweile hast du ja einige Sponsoren und Partner, die dich begleiten, aber auch irgendwie, beim Umsetzen von Projekten, also jetzt steht ja, glaube ich, dein nächstes Buch in der Startlinie, sage ich jetzt mal, gibt es da oder verspürst du da Druck von Partnern von außerhalb, die irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung an dich haben, oder lässt sich das, ich sage es nicht kalt, aber ist es dir, kommst du damit gut mit klar?
Ja, mein neues Buch, Weil ich es kann, kommt jetzt Mitte November raus, kann man auch schon bestellen, und Druck verspüre ich da keinen, einfach aus dem Grund, ich habe in der Vergangenheit geliefert und ich habe wundervolle Sponsoren und Partner, mit denen ich seit vielen Jahren auch zusammenarbeite. Und die waren ja schon bei einigen äußerst erfolgreichen Projekten dabei. Und da ist es letztendlich so, die lassen mich machen, weil sie einfach wissen, das ist keine Zusammenarbeit, wo dann genau steht, was ich jeden Monat machen muss, sondern das ist halt, wenn es das Gesamte übers Jahr passt, dann passt es. Und ich habe in der Vergangenheit auch geliefert und dann hat man auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit, dass auch in Zukunft wieder was kommt. Und die lassen mich machen und wissen einfach, langfristig wird da auch wieder was Gutes kommen. Und das ist richtig schön. Natürlich ist, sag ich mal, Druck von, könnte man so nennen, man möchte natürlich nicht scheitern, außer Frage, auch aus der Öffentlichkeit. Aber da muss ich dazu sagen, für mich ist Scheitern, wenn ich es nicht an die Startlinie schaffe, wenn ich nicht den Mut habe, meine Projekte zu machen. Ich habe es ja alle geschafft und muss aber auch sagen, wenn ich jedes Jahr ein Projekt mache, was an so noch keiner gemacht hat und auch an der Grenze des Machbaren liegt, wie jetzt in die 120 in Rot, da brauchen wir eine Unachtsamkeit, einen Sturz oder eine Verletzung. Es gibt ja keinen Puffer. Also natürlich weiß ich, dass da auch was passieren kann. Ich glaube trotzdem natürlich fest daran, es klappt. Und wenn ich aus irgendeinem Projekt mal nicht ankomme, da bin ich stolz, ich habe es probiert. Und das gehört einfach dazu. Und dann probiere ich es nochmal.
Super. Zwischenfrage zu Rot. Geht es deinem Bruder besser?
Mein Bruder geht es bestens. Er hat ja an Tag 16 hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Er hat sehr viele Langdistanz mitgemacht, hat immer so einmal die Woche in etwa einen Ruhetag eingelegt und hat dann eher eine OP gehabt und ist jetzt 2 Wochen später wieder Marathon mitgelaufen und einen Monat später hat er wieder Langdistanzen mitgemacht und hat am Ende 74 Stück gemacht. Also er ist hinter mir, war er auf Platz 2 in Rot und mit großem Abstand. Und mittlerweile ist er auch richtig frisch so und munter und so richtig im Triathlon-Fieber. Also er schickt mir mal Fotos, wie er beim Schwimmen, Radeln und Laufen ist und hat richtig Bock.
Ja, richtig gut. War er denn auch im Verlust, du hast ja gerade einen Startplatz für die Challenge Rot verlost. War er auch im Lostopf als 74-facher Finisher?
Nee, ich hab Familie nicht in Lostopf genommen. Das wäre ein bisschen unfair. Mein Bruder wird anders einen Startplatz sicherlich bekommen, aber nicht über das Losverfahren. Da sind ja auch viele Leute dabei gewesen, die, sag ich mal, auch Freunde geworden sind, weil ich habe ja in Rot auch Leute gehabt, die sind dann 30 Mal oder 40 Mal dabei gewesen und da sind auch Freundschaften entstanden. Den Startplatz hat tatsächlich jetzt niemand meines engeren Kreises gewonnen.
Okay. Nein, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber wäre ja,
Er hätte es verdient gehabt, auf jeden Fall, ja.
Ja, eben, bei 74 Mal, also ist ja der Wahnsinn. Frage nochmal zu deinen Büchern. Jetzt gerade beim letzten, beim Nordamerika-Buch, da war ja wirklich mein Gefühl so, dass ich habe dich auf Instagram verfolgt, ich habe alles gesehen, so was du machst, du hast da irgendwie tagtäglich immer, hast mich da sehr gut unterhalten oder ich habe da sehr mitgefiebert, wie es dir so geht. Und gefühlt, oder war so mein Gefühl, hatte ich das Buch wirklich ultra kurz nach Beendigung deines Abenteuers in der Hand und konnte es direkt lesen. Vielleicht magst du uns mal auf die Entstehung mitnehmen, wie du das hinbekommst, dass du wirklich innerhalb von so kurzer Zeit das Abenteuer beenden kannst und man dann wirklich so ein lesenswertes Buch am Ende in den Händen hält mit irgendwie auch noch passenden Fotos dabei?
Ja, also ich möchte natürlich immer schnell sein mit dem Buch und es soll soll schnell rauskommen. Die Leute wollen es ja auch dann direkt haben und nicht erst in einem Jahr. Und auch mein Buch zum 120 Langdistanzen in Rot kommt ja, dann ist ja 2,5 Monate nach dem Projekt, ist es bereits draußen, also ist auch sehr schnell. Und das schaffen wir, indem ich gemeinsam mit dem Martin, also er war auch in den USA mit einem Freund von meinem Vater eben, auch 10 Tage mit dabei und war in Rot neben meinem Vater mein Betreuer. Und mit ihm gemeinsam schreibe ich das Buch. Das heißt, wir reden jeden Abend und was ist heute passiert. Er beobachtet und wir schreiben, also er schreibt sozusagen, er führt die Hand für mich im Buch und bringt es aufs Papier. Und wir schreiben das bereits, während ich unterwegs bin. Das heißt, ich berichte jeden Abend und es wird dann, wenn ich jetzt die erste Etappe geschafft habe, dann kann man am nächsten Tag bereits anfangen, darüber zu schreiben. Und das Buch ist dann, das Manuskript ist dann tatsächlich so 1 bis 2 Wochen nach dem Projekt auch fertig und kann in den Druck gehen.
Okay. Ja, ich habe dich ja, was ich beim ersten oder beim, das war nicht das erste, beim Nordamerika-Buch noch hatte, Triathlon rund um die Welt hatte, da hatte ich einen Termin mit einem deiner, aber kommt ein anderes Thema, deiner Sponsoren, deiner damaligen Sponsoren. Ich glaube, die sind heute nicht mehr aktiv. Auch hier aus Hamburg. Mehr verraten wir nicht. und der erzählte dann voller Begeisterung von dir und dass du ja bald auch da bist und da wieder ankommst. Und daraufhin war halt echt so meine, sofort, oder
danach wollte ich das Buch total gerne haben, aber wirklich hier Hamburg, du warst komplett ausverkauft bei dem Buch. Und das habt ihr, glaube ich, beim letzten Buch, also Nordamerika, doch mal deutlich besser hinbekommen, weil da war es wirklich so, da war die Verfügbarkeit eine deutlich bessere. Gibt es da schon auch so, ja, also ist dann so dieses Mal auch die Auflage vom Rotbuch, ist die dann angepasst? Oder sagt ihr da, ja, Triathlon um die Welt war vielleicht ein Projekt, was viele interessiert hat. Heute, keine Ahnung, Challenge Rot könnte ein bisschen kleiner ausfallen? Oder sagt ihr, nee, das ist schon so auf einem ähnlich hohen Level unterwegs?
Also die Auflage von dem neuen Buch ist doppelt so hoch wie beim Triathlon um die Welt. Und wir haben diese Woche, also das Buch kommt erst in 2 Wochen raus, aber wir haben diese Woche bereits die 3. Auflage in Auftrag gegeben, weil die Vorbestellungen bereits zweite Auflage, also die erste komplett und die zweite Auflage ist schon praktisch komplett vorbestellt. Und das ist immer so, ja, das ist natürlich viel Schätzen auch dabei. Auf der einen Seite möchte man jetzt keine 10.000 Bücher zu viel drucken, die dann rumliegen. Das kostet dann auch eine Kleinigkeit. Aber man möchte natürlich auch, dass das Buch verfügbar ist und die Leute nicht warten müssen. Und es kommt dann auch das Weihnachtsgeschäft irgendwann. Es eignet sich ja gut als Weihnachtsgeschenk und dann muss es verfügbar sein. Und da ist es ja mittlerweile einfach so, dass ich weiß, die Bücher kommen gut an. Und es gibt viele Leute, die es haben wollen. Und deshalb gehen wir einfach mittlerweile ein bisschen optimistischer rein in die Schätzung zu den Verkaufszahlen. Und schauen dann, dass wir da schnell sind. Und mittlerweile habe ich einfach auch einen Verlag, wo es ganz, ganz kurze Wege sind. Also da ist auch niemand jetzt im Urlaub und dann dauert es halt 2 Wochen länger, sondern da kann man auch heute Abend noch darüber sprechen, ob wir jetzt eine neue Auflage erhöhen müssen oder drucken müssen.
Super.
Und ja.
Perfekt. Ja, ich rufe es mal kurz Menschen, die mit mir einen Haushalt teilen, zu. Ich habe demnächst Geburtstag. Das wäre jetzt nur eine Idee. Man wird ja mal gefragt. Nein. Klasse. Vielleicht so mal so ein kleiner Vorabgeschmack aufs Buch. Gibt's denn, oder was sind denn so, waren denn so in Rot tatsächlich so bei dem Projekt für dich die Highlights? Gab's irgendwie, sagst du, Mensch, irgendwie besondere Mitläufer? War jetzt das Highlight, dass Kai Pflaumen Halbmarathon mit dir gelaufen ist oder dass Paul Ripke mal, glaube ich, gefühlte 300 Meter mit dir geschwommen ist? Oder sagst du, nee, das waren eigentlich ganz andere Sachen, an die man vielleicht gar nicht so im ersten Moment denkt, die dich so begeistert haben?
Es ist die Mischung. Also zum einen muss man natürlich sagen, es ist ein Projekt gewesen, was so noch keiner gemacht hat. Und auch vorher ging auch in der Sportwissenschaft, in den Medien ja durchaus auch die Diskussion rum, ist das überhaupt machbar? 120 Langdistanzen jeden Tag hintereinander. Und daher auch die Vorbereitung darauf, wie macht man so ein Projekt? Auch das Team dahinter und die Rückschläge, die man hat, wenn man mal schief läuft, wie geht man mit sowas um, ist natürlich super spannend. Aber für mich auch der große Erfolg des Projekts ist am Ende nicht der Rekord. Der Rekord ist ein Bonus, ist schön, ihn zu haben. Aber worauf ich am stolzesten bin, ist, Tausende von Menschen zum Sport gebracht zu haben. Und das ist auch das, was das Buch am Ende ausmacht. Es geht nicht nur um mich. Es geht genauso um ganz, ganz viele Nebengeschichten von Menschen, die selber ihre eigenen Grenzen verschoben haben. Und sei es der Familienvater, der vor 15 Jahren mal Triathlon gemacht hat und dann halt Familie bekommen hat und nur noch ein bisschen weniger Sport gemacht hat und jetzt mit mir ein Comeback gefeiert hat. Und dann nicht nur eine Langdistanz, sondern dann sind es gleich 3 oder 4 geworden. Und da gibt es einige davon. Oder Leute, die ihren ersten Marathon gelaufen sind. Oder auch einfach Leute, die statt auf dem Sofa zu sitzen, jeden Abend 10 oder 15 Kilometer mitgelaufen sind. Und so gibt es ganz, ganz viele Stories. Und die Rote haben sich natürlich auch viel einfallen lassen. Also da war alles mit dabei, von Leuten wie Kai Pflaume oder Paul Ripke zu ganzen Polizeiabteilungen, die dann in Uniform mitgelaufen sind. Oder verschiedene Profisportler, die mitgemacht haben, auch ehemalige Rot-Gewinner. Und wir hatten auch Besuch von Borat, der dann in einer Badehose, die ein bisschen zu eng und knapp geschnitten war, morgens am Rotsee war, um 3,8 Kilometer mitzuschwimmen. Also da war alles mit dabei. damit mir auch niemals langweilig wurde.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Borat war dann wahrscheinlich ein bisschen zu kalt. Nein, das kann man im Buch nachlesen, bin ich mir sicher.
Genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt hast du ja, wie gesagt, hatten wir schon kurz drüber gesprochen, stehen bei dir diese Mikroabenteuer auf dem Programm, damit du einfach die nächsten 12 Monate, ich sag mal, in Europa gut überall hinkommen kannst. Glaube ich, kann man das so zusammenfassen. Mach doch mal vielleicht ein Beispiel für so ein Mikroabenteuer. Was sind so die kleinen, feinen Sachen, die du dir vielleicht auch vorgenommen hast? Und treibst dich auch mal, jetzt sitze ich hier in Hamburg, treibst dich auch mal in den Norden. Das wäre natürlich für Hamburg nochmal ganz besonders spannend.
Also noch ist es streng geheim. Es geht aber am 1. Januar los und das wird dann ein für mich das Jahr der Mikroabenteuer, wo ich aber jeden Monat 2 spannende Projekte mache. Mhm. Und das sind über Sport- und Abenteuerprojekte, die ich in Europa machen werde, sicherlich auch in Norddeutschland, von Hamburg mal. Mhm. Und bei manchen kann man auch mitmachen, so viel vorne vorweg. Und das sind so Sachen, also ja, es kann natürlich mal ein Triathlon-Langdistanz sein oder ein sehr, sehr langer Lauf, aber es können auch so Survival-Sachen sein oder auch noch ganz andere Sportarten. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und überraschen lassen.
Das lassen wir, sehr gerne, super. Aber lieber Jonas, wir sind schon beim Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit, für die spannenden Einblicke in deine letzten 3 Jahre wahrscheinlich, so ein bisschen kleiner Rundumschlag. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier heute zu Gast warst, hier in der zweiten Luft. Alles Gute für dich und bleib gesund. Ich glaube, das kann man dir immer am besten wünschen.
Ja, danke dir, Felix. Hat Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Mach's gut.